Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte: Was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Währenddessen drängten ihn seine Jünger: Rabbi, iss! Er aber sagte zu ihnen: ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Da sagten sie zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende führen. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Ich aber sage euch, blickt umher und seht, die Felder sind weiß, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt, zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter kamen aus jenem Ort, und sie kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin. Sie hatte bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Ich trage meinen leeren Krug durch die Wüste, allein. Ich meide das Lachen und Plaudern der anderen. Sie lachen über mich. Heiß brennt die Sonne aufs trockene Land. Ich gehe zum Brunnen. Meinen Krug werde ich füllen. Aber wo stille ich den Durst meiner Seele?
Schon mal befremdlich für damalige Zeit, dass da eine Frau sich alleine auf den Weg macht. Das ging damals schon mal gar nicht. Wenn, dann in der Gruppe. Was auch völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar ist, dass die Frau die Mittagshitze wählt, um Wasser zu holen. Eine einzige Qual für sie. Sie trägt ihren leeren Krug also durch die Glut der Wüste, allein, sich selbst genügend. Ich habe den leisen Verdacht, dass sie sich selbst diese Tortur als Strafe auferlegt. Nicht nur, um dem Gerede der anderen zu entgehen, sondern sich etwas Unangenehmen auszusetzen, welches sie doch einfach umgehen könnte. Ihr Krug ist leer, nur der Krug, den sie auf ihren Schultern trägt. Leerer Krug, Wüste. Hat ihr Leben in ihren Augen überhaupt noch einen Sinn? Sie geht zur Quelle in der Absicht, den Krug zu füllen. Aber damit wird ja der Rückweg für sie noch schwerer. Sie muss dann die ganze Last auf ihren Schultern tragen. Und sie setzt sich dann wieder den anderen aus. Beides drückt auf ihre Seele, macht ihr jegliche Wege schwer. Wo stille ich den Durst meiner Seele? Und ich, wo sind denn meine Wüsten? Habe ich überhaupt welche? Sind meine Krüge leer? Oder schaue ich gar nicht mehr nach in meinem übervollen Alltag, der gar keine Zeit mehr lässt, zur Quelle zu gehen? Vielleicht merke ich es gar nicht, dass mein Krug leer ist.
Auch im Leben der Kirche und im Lauf ihrer Geschichte hat es immer wieder solche Wüstenzeiten, Wüstenerfahrungen gegeben. Bis heute. Zeiten der Verkrustung und des Einrichtens in Strukturen und Institutionen. Zeiten auch der Bequemlichkeit und Trägheit. Zeiten, in denen das Evangelium seine befreiende Kraft nicht entfalten konnte. In denen Unfreiheit und Angst vor Gott und vor den Menschen herrschte. Und immer wieder haben sich Menschen, Männer und Frauen, auf den Weg gemacht, um für ihre Zeit und ihre Welt die frohe Botschaft neu zu sagen. Sie haben sich auf die Suche gemacht, sind ihrer eigenen Sehnsucht nach Veränderung und nach neuem Leben gefolgt. Es kam zu Reformen, zu Aufbruch, zu Erweckung. Namen wie Franziskus und Clara von Assisi fallen mir da ein, die in einer reich und bequem gewordenen Umwelt die Menschen zu einem Leben im Geist Jesu riefen, in radikaler Armut und in Solidarität mit den Ausgestoßenen ihrer Gesellschaft. Oder zum Beispiel der Schweizer Pfarrer Roger Schütz, der mit seiner ökumenischen Gemeinschaft in Thésée zu einer Inspiration für unzählige Menschen geworden ist. So hat sich nicht zuletzt auch die Reformation als eine Rückkehr zu den Quellen des Glaubens verstanden. Der Ruf ad fontes, zu den Quellen, erklang in der beginnenden Neuzeit an den Universitäten und von mancher Kanzel. Man las wieder die antiken Schriftsteller und vor allem entdeckte man die Bibel neu, mit einer aufregenden neuen Botschaft. Eine Botschaft, die im Laufe des Mittelalters in den Hintergrund getreten war und vielleicht nur noch von Vertreterinnen und Vertretern der Mystik so verstanden und geglaubt worden war, von Menschen wie Johannes Tauler zum Beispiel oder Meister Eckhart. Diese Botschaft, Gottes Tun, Gottes Liebe geht all unserem menschlichen Tun, unserem Wollen und Entscheiden voran, ja, und ermöglicht sie überhaupt erst. Diese allem Tun vorangehende Liebe, das ist das, was die Theologie dann Gnade nennt.
Das hat mir gerade noch gefehlt. Alleine wollte ich sein, habe die Mittagsglut in Kauf genommen, um den Blicken zu entfliehen und muss jetzt doch den Blicken eines Menschen ertragen. Und noch dazu ein Mann. Und noch dazu ein Jude. Nicht hinschauen. Schnell Wasser schöpfen. Bloß weg hier. Und jetzt fängt er auch noch ein Gespräch an. Das hat mir gerade noch gefehlt. Er bittet mich um etwas. Ich habe nichts. Ich gebe nichts. Ich habe nichts zu geben. Mein Leben ist arm und öde. Ich bin ausgepumpt und leer. Ich habe nichts zu geben. Aber es tut auch gut, gebeten zu werden. Dieser Fremde macht mich neugierig.
Das zweite, sogenannte No-Go. Sie hätte spätestens jetzt umkehren sollen, als sie den Fremden am Brunnen sah. Was für eine Frau. Eine richtige Provokantin. Oder ist ihr eher ohnehin schon ramponierter Ruf egal? Ich weiß es nicht, aber irgendwie imponiert sie mir. Es geht ja dann auch weiter. Sie lässt sich von einem Fremden, noch dazu ein Jude, ansprechen und antwortet ihm auch noch. Sie verweist ihn eigentlich in seine Schranken, denn auch er müsste ganz genau wissen, dass dieser Dialog von der Gesellschaft nicht gewünscht wird. Doch Jesus setzt sich nicht zum ersten Mal über bestehende Regeln, Gesetze und gesellschaftliche Normen hinweg. Die Frau spielt mit. Jesus macht sie neugierig. Sie weiß, dass sie das nicht darf, aber sie will mehr über diesen Mann wissen, der sie so ohne Vorbehalt angesprochen hat. Sie stellt den leeren Krug ab, lässt ihn immer noch ungefüllt, hört einfach mal zu. Wie steht es mit meiner Neugier? Bin ich noch neugierig auf das, was mir Jesus zu sagen hat? Gibt es denn heute noch gesellschaftliche Hürden, die mir meinen eigenen Glaubensweg erschweren? Nehme ich mir Zeit zum Zuhören?
Und auf welche Geschichte miteinander schauen unsere Kirchen eigentlich zurück? Gibt es da auch Erfahrungen von Verletzung, von wechselseitigem Ausgeschlossen, exkommuniziert werden, von Verächtlichmachung der jeweils anderen? Ein besonders schlimmes Kapitel in dieser Geschichte ist sicher die Verfolgung der Täuferbewegung durch katholische wie reformatorische Landesherren, eine gemeinsame Schuldgeschichte unserer Kirchen, die, Gott sei Dank, auch in diesem Reformationsjubiläum zur Sprache gebracht worden ist und, vielleicht noch wichtiger, im Gebet und in der Bitte um Vergebung vor Gott. All das sind Hürden, die es schwer bis unmöglich gemacht haben, Beziehungen untereinander aufzubauen. Von einer Heirat über Konfessionsgrenzen hinweg einmal ganz zu schweigen. Und das ist noch nicht lange her. Und auch für uns ist es ja bisweilen nicht immer einfach, das zu ertragen, was die jeweils anderen da so machen und wie sie leben. Ihre Art, Gottesdienst zu feiern, ihre vermeintliche Liberalität oder Strenge. Ich denke, da fallen jedem und jeder von uns Dinge ein, die an anderen, sei es nun im Hinblick auf andere Kirchen oder überhaupt andere Menschen, schwerfallen, die wir nicht verstehen. Letztlich aber doch wohl immer die Konsequenzen dieser Menschen, die sie aus ihrem Verständnis des Evangeliums ziehen. Irritiert mich das? Macht es mir vielleicht sogar Angst?
Du sagst, du hättest mir etwas zu geben. Wenn ich wüsste, wer du bist, ich bäte dich und du gäbest mir. Wer bist du? Du wärst ja der Erste, den ich einfach bitten darf. Der Erste, dem ich offen und gerade heraus sagen darf, dass ich etwas brauche. Du wärst der Erste, der mir gibt, wenn ich bitte. Der Erste, der nicht nur nimmt, bis ich leer und ausgelaugt zurückbleibe. Du sagst, du willst mir etwas geben, lebendiges Wasser. Ja, wenn ich wüsste, wer du bist, wer bist du?
Neugier, Angst, Zweifel, Hoffnung. All das spielt sich in dieser Frau ab. Sie tritt in den Dialog ein und nimmt die Hand Jesu, den sie ja noch nicht kennt, vorsichtig an. Gibt Antwort, stellt durchaus logische Fragen nach einem Schöpfgefäß. Sie ist immer noch vorsichtig und skeptisch. Sie weiß wohl nicht, was sie von dieser ganzen Sache halten soll. Aber sie bleibt. Sie hält Stand. Sie rennt nicht davon. Anders als Nikodemus im Kapitel zuvor, der sich bei Nacht zu Jesus schleicht, um seine Neugier über diesen Menschen zu befriedigen, steht diese Frau am hellen Tag an einem für alle zugänglichen Ort, einem Brunnen, und spricht mit Jesus. Sie ist eigentlich die, die in Bewegung ist. Jesus wartet auf sie, als ob er um ihre innere Zerrissenheit weiß. wenn ich wüsste, wer du bist. Sie ahnt es vielleicht, doch das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch sie trägt eine Hoffnung in sich, dass da einer ist, der für sie da ist, der sie kennt, der ihre leeren Ressourcen wieder füllen kann. Ihr realer Krug bleibt immer noch ungefüllt, als scheint dieses Füllen gar nicht mehr so wichtig, als sei der eigentliche Grund ihres Brunnenweges mittlerweile ein ganz anderer geworden. Die Arbeit, das Tun müssen, dringt immer mehr in den Hintergrund. Wie viel Frau am Brunnen steckt in mir? Wo ist meine Neugier und meine Hoffnung geblieben? Oder stecken in mir Zweifel und Ängste? Aber warum eigentlich? Da ist einer, der uns die Hand reicht, der uns das gibt, was wir doch alle brauchen. Lebendiges Wasser, ohne Vorausleistung, grad so. Doch wir müssen es aufnehmen. Er hat keinen Schöpflöffel, den sollte ich schon mitbringen. Was ist mein Schöpflöffel? Mein Aufnahmegefäß. Ist einfach, das bin ich, so wie ich bin. Die Frau am Brunnen ist mir schon einen Schritt voraus. Sie weiß in diesem Moment schon, was wichtig ist. Zuhören, verstehen lernen.
Zuhören. Das ist wohl das Erste, was bei einer Begegnung zwischen Christinnen und Christen aus unterschiedlichen Kirchen wichtig ist. Das griechische Wort Ökumene, unter dem wir ja heute vor allem die Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen verstehen, bedeutet ursprünglich die ganze bewohnte Welt, einen Lebensraum. Wie in einem großen Haus leben dort die verschiedensten Menschen zusammen, und von den einen weiß man mehr als von den anderen. Also wirklich zuhören, ohne gleich zu bewerten, auch wenn mir so einiges fremd ist. Zuhören, was meinem Gegenüber wichtig ist, was ihr Leben prägt, was ihm Kraft und Stärke gibt. Es geht wohl immer darum, aus den vielen Wörtern das eine Wort herauszuhören. Gottes schönstes Wort an uns, sein Ja und Amen, Jesus Christus. Er ist der tragende Grund, das gemeinsame Fundament dieses Hauses und der, der den ganzen Bau seiner Kirche zusammenhält. Für ein solches Kennenlernen, eine Art Nachbarschaftsbesuch in diesem Haus, braucht es dann wohl immer wieder die Neugierde und den Mut, vielleicht auch liebgewordene Grenzen zu überwinden und Türen zu durchschreiten. Nicht zuletzt aus diesem Grund finde ich dieses Landauer Kanzeltauschprojekt großartig. So kann ich dann auch einiges entdecken. Was ist es, was mich an den anderen vielleicht auch fasziniert? Das große Engagement und die Opferbereitschaft der Mitglieder, die feierliche Liturgie, der Einsatz für die Menschen am Rand der Gesellschaft, die gute Musik. Wie immer, Sie dürfen Ihre Liste gerne in Gedanken fortsetzen.
Du sagst, ich soll nie mehr Durst haben. Gibt es das? Nie mehr Durst? Nicht wie bisher. Immer wieder Durst, immer mehr Sehnsucht nach mehr und immer mehr. Du sagst, eine Quelle wird in mir sprudeln, unaufhörlich, lebendig, ewig. Eine Quelle, die ins ewige Leben fließt. Das will ich. Ich verstehe es nicht, noch nicht. Ich weiß nur eins, ich will es. Gib mir dieses Wasser, Herr, ich bitte dich, stille meinen Durst.
Boah, was für ein Glaube. Ihr Durst nach Leben, nach Lebendigkeit ist so groß, dass sie diesem Fremden am Brunnen ein so großes, unabdingbares Vertrauen schenkt. Kaum vorstellbar. Sie bittet ihn um dieses Wasser, denn sie merkt, dass es ihr fehlt. Und sie merkt spätestens jetzt, dass es sich nicht um das gewöhnliche Brunnenwasser handelt. Lebendiges Wasser, was damals ein allgemeiner Ausdruck für fließendes Wasser oder Quellwasser war. Aber auch im Alten Testament und im Judentum eine Metapher für Gott selbst, für die Tora, die Weisheit und den Heiligen Geist. Sie wusste also wohl schon, dass da mehr dahinter steckt, als das doch nicht so ganz frische und schon etwas abgestandene Brunnenwasser. Und genau deshalb will sie es. Und was ist mit dem lebendigen Wasser, das mir immer wieder neu angeboten wird? Sage ich auch so voller Überzeugung, das will ich, dass ich meinen Durst damit löschen kann? Stehe ich da mit offenen Händen bereit, etwas zu empfangen, das mir geschenkt wird, ganz ohne Gegenleistung? Nur weil ich bin und weil ich in den Augen Jesu wertvoll bin.
Ich habe es vorhin schon gesagt, mir liegt die Musik sehr am Herzen und eines meiner liebsten Kirchenlieder stammt aus den Niederlanden und wurde von dem Theologen Huub Oosterhuis gedichtet. Auf Deutsch heißt es, ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Ich weiß, in der altkatholischen Kirche wird es, glaube ich, gerne und regelmäßig gesungen. In der römisch-katholischen ist es zumindest, also in Augsburg war es bekannt. Hier muss ich noch meine Erfahrungen machen. Dieses Lied besingt in tollen Bildern das, was wir Glauben nennen. Und zwar ganz vorsichtig. In den ersten beiden Strophen werden nämlich vor allem Fragen gestellt. Und erst in der dritten finden sich Bitten und dann ganz am Schluss eine schlichte und doch tiefe Aussage. Ich zeichne das einmal nach. Es heißt dort, mein Los ist tot, hast du nicht anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? Und dann die Bitte, sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Und das Bekenntnis. Du bist der Atem, wenn ich zu dir bete. Was mich an dem Lied so bewegt, ist genau diese Struktur. Beim Glauben geht es ja nicht um das bloße Fürwahrhalten von biblischen oder auch dogmatischen Aussagen. Es geht um eine radikale Ausrichtung auf Gott, um ein Vertrauen auf den, von dem ich alles in meinem Leben erwarte und der auch mein Scheitern, meine Schuld und meine Zweifel liebevoll umfasst und verwandeln will.
Die Stunde der Wahrheit. Ich bin erkannt. Ich bin durchschaut. Offen liegt vor deinem Blick, was ich vor allen verbergen wollte. Die Leere meiner Seele, die verzweifelte Sehnsucht nach etwas, das ich noch gar nicht kenne. Das Suchen oft an falschen Orten. Die Enttäuschungen, das Jagen nach Liebe. Meine leere Seele liegt offen vor deinem Blick und du verstehst.
Nun ist es an Jesus, die Frau aus der Reserve zu locken. Obwohl wir davon ausgehen, dass er genau weiß, warum er die Frau anspricht und keine andere, fragt er sie nach ihrem Mann. Ein Test, ob sie ehrlich ist oder ob sie die von ihm gebotene Gelegenheit erfasst, um zu gehen. Sie käme mit diesem Angebot von Jesu ganz geschickt aus dieser Nummer heraus. Sie bräuchte nur zu gehen und nicht mehr zu kommen. Ganz einfach. Jesus hält ihr die Wege offen. Doch sie bleibt und tritt mit ihm nun in einen ganz persönlichen Dialog. Jetzt geht es an ihre Seele, jetzt geht es an ihr Leben, kein allgemeines Geplänkel mehr. Jetzt geht es um sie, die Frau. Sie stellt sich ihrer Lebenssituation und spricht darüber, sie öffnet sich. Die Stunde der Wahrheit. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, in der du erkennst, wer ich bin. Ihr innerlicher Krug beginnt sich eigentlich schon zu füllen seit Beginn dieser Begegnung. Beim letzten Bild sehen wir gleich, sie ist so voll von lebendigem Wasser, dass alles andere an Bedeutung verliert. Sie eilt ohne schwere Last auf ihren Schultern mit leichtem Schritt zurück in eine Welt, die ihr bisher nicht gut gesinnt war. Das geht unter die Haut. Die Stunde der Wahrheit. Das sich bedingungslose Öffnen. Die Frau geht den Schritt weiter, überwindet alle Ängste und nimmt die gereichte Hand an. Du verstehst. Das kostet Mut und Überwindung. Habe ich diesen Mut? Diese Überwindung bedeutet sicher auch Veränderung in meinem Leben. Doch mein Leben ist eigentlich ganz gut eingerichtet. Will ich da Veränderung? Es geht mir doch gut. Mein Leben und mein Glaube, das passt schon.
Die Reformatoren waren angetreten, Quellen freizulegen, Quellen, die neues Leben ermöglichen. Was ist denn meine Quelle? Gibt es da etwas, das ich gerne aus meiner Tradition, aus meiner Kirche mit anderen teilen möchte? Für Luther, der in diesem Jahr sehr im Zentrum steht, war es in ganz besonderer Weise die Taufe, die ihm half, die Botschaft von Gottes freier Gnade zu verstehen und anzunehmen, dieses bedingungslose Ja zu meinem Leben. Von ihm ist überliefert, er habe sich mit einem Messer den Satz Baptizatus sum, ich bin getauft, in die Tischplatte geritzt. So stand es ihm auch in der größten Anfechtung vor Augen, das, was für uns alle gilt. Auf Gottes Ja kann ich mich verlassen. Ganz egal, ob ich nun als kleines Kind getauft wurde und dann bei der Konfirmation oder der Firmung meine Antwort gesprochen habe, oder ob ich die Taufe selbst ganz bewusst erbeten und erlebt habe. An diese Quelle zurückzugehen, mich erfrischen zu lassen und meine Beziehung zu Gott zu erneuern, dazu laden uns nicht zuletzt auch diese 40 Tage vor Ostern ein. Und wer weiß, wen wir da noch so alles an der Quelle treffen. Der Gekreuzigte und Auferweckte ruft uns zu, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen.
Ich brauche den Krug nicht mehr. Ich brauche den Brunnen nicht mehr. Ich habe gefunden, was den Durst meiner Seele stillt. Den einen, der weiß, wer ich bin und der mich genau so liebt.